Vor einigen Wochen war ich ja hier und habe über das eine letzte Wort von Jesus am Kreuz gepredigt. Heute geht es um ein weiteres, und zwar: Mich dürstet. Leider ist die PowerPoint ein bisschen, ich weiß nicht ganz, was da passiert ist, aber ihr kriegt's hin. Sieht leider nicht so schön aus, aber macht nichts. Also heute kommen wir zum nächsten, letzten Wort von Jesus am Kreuz. Und ich finde ein letztes Wort, das irgendwie unter allen letzten Worten von Jesus wahrscheinlich doch sehr oft vergessen wird: Mich dürstet. Ein sehr unscheinbares letztes Wort. Und auch eigentlich im Griechischen nur ein einziges Wort: Dipso. Und trotzdem steckt auch in diesem einen Wort, das so unscheinbar wirkt, doch so viel drin an Bedeutung für die Kreuzigung, aber auch für uns. Und daher schauen wir genauer rein und überlegen, warum der Apostel Johannes dieses eine Wort mit aufgenommen hat. Denn es steht nur im Johannesevangelium, sonst nirgends. Um es besser einordnen zu können, lese ich nochmal die Sätze davor und danach vor. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hisop und brachten ihn an seinen Mund. Jesus hat Durst. Aber dieses Durst haben ist nicht so wie bei uns, wenn wir sagen, wir haben Durst. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass wir alle nicht so richtig, wirklich richtig, richtig existenziell Durst hatten. Dass die Kraft vertrocknet ist wie gebrannter Ton und die Zunge am Gaumen klebt. So beschreibt Psalm 22, den ich ja auch vor einigen Wochen hier vorgelesen habe, bei dem letzten Wort: mein Gott, warum hast du mich verlassen?", die Durstsituation von Jesus. Und es macht ja auch Sinn, denn immerhin hatte er, oder zumindest steht nichts da, seit dem letzten Abendmahl und durch alle Folterungen hindurch nichts zu trinken. Aber Jesu Durst gilt nicht nur seinem physischen Durst, dem Drang nach Trinken, sondern der Durst richtet sich nach drei Sachen, nach drei weiteren Sachen. Einmal der Durst nach Erlösung, dann der Durst nach der Schrift und drittens der Durst nach der Liebe. Diese drei Dursttypen, so wie ich sie genannt habe, wollen wir uns jetzt gemeinsam näher anschauen. Und ich möchte mit dem Durst nach der Erlösung beginnen. Wir schauen auf den ersten Satz von Vers 28, wo steht: Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Jesus wusste, dass er ans Kreuz gehen musste. Jesus wusste, dass er die Menschheit erlösen musste. Für Jesus war es sogar vor Grundlegung der Welt klar, dass er die Menschheit erlösen wird. So steht's in 1. Petrus 1, Vers 20. Jesus hatte also seit dem Beginn der Welt schon ein Verlangen danach, den Durst danach, die Menschen zu erlösen. Und das ist wirklich super. Und das ist wirklich schön. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen und hat am Kreuz gelitten, weil er so einen Durst danach hatte, uns zu erlösen. Dabei hat Jesus zweimal bei der Kreuzigung ein Getränk angeboten bekommen. Einerseits in Johannes 19, da wo wir jetzt gerade drin sind, und andererseits in Matthäus 27. Denn da heißt es: Und als sie an einem Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Und es klingt im ersten Moment so, als ob Jesus hier irgendwie ein bisschen wählerisch ist. Als ob er das nicht trinken wollte und das, obwohl er richtig Durst haben musste. Aber Jesus hat einen anderen Grund. Das Getränk, das man ihm anbot, war ein Schmerzmittel, damit die Kreuzigung für ihn nicht so schlimm ist. Wein mit Galle vermischt. So übersetzt Luther. Mit Galle ist der gallebittere Geschmack von Myrrhe gemeint, die zusammen mit dem Alkohol des Weins eine betäubende Wirkung hat. Jesus aber wollte keine Schmerz- und Betäubungsmittel. Er wollte die Sündenschuld der ganzen Welt mit vollem Bewusstsein ertragen. Er wollte die Erlösung von uns Menschen mit vollem Bewusstsein ertragen und erleben. Denn er hatte eben wirklich einen Durst danach, der Menschheit die Erlösung zu bringen. Er wollte den Leidenskelch nicht ausweichen, den sein himmlischer Vater ihm zumutete. Im Garten Gethsemane hat er zwar noch gebetet, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber jetzt, wo er dann kurz vor der Kreuzigung stand, wusste er, es ist der Wille des Vaters. Er will, dass Jesus den Leidenskelch trinkt. Er will, dass Jesus stirbt. Er will, dass Jesus die Erlösung für alle Menschen bringt. Und deshalb verzichtet Jesus auf den Betäubungstrank. Deshalb hat Jesus in diesem Moment einen richtigen Durst nach Erlösung. Was für eine große Liebestat von Jesus. Wie schön es ist, dass Jesus so einen Durst danach hatte, uns Menschen zu erlösen. Und dabei stellt sich mir die Frage, ja, habe ich auch so einen Durst? Gilt dieser Durst nach Erlösung bei mir auch? Natürlich nicht, dass ich die Erlösung selber den Menschen bringe, aber dass ich für mich Erlösung habe oder erlöst werde. Das Wort Erlösung hat ein paar verschiedene Synonyme. Befreiung, Rettung, Errettung, vielleicht auch Entlastung, Entschärfung, Entspannung oder Erleichterung. Habe ich danach einen Durst? Wie ist denn zum Beispiel, wenn du in einem inneren Gefängnis aus negativen Gedanken bist? Ständig kreisen deine Gedanken um Fehler, Sorgen oder Ängste. Du möchtest einfach mal abschalten, aber dein Kopf lässt es nicht zu. Du wünschst dir endlich aus diesem gedanklichen Kreislauf auszubrechen und innerlich frei zu werden, Erlösung zu bekommen. Oder du kämpfst mit einer Sucht oder schlechten Gewohnheiten. Du weißt, dass du damit aufhören solltest, aber es fühlt sich an, als hätte die Sache die Kontrolle über dich. Jedes Mal, wenn du versuchst, loszukommen, fällst du wieder zurück. Du sehnst dich danach, dass dich jemand aufhängt und dir hilft, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Du sehnst dich einfach nach Erlösung. Oder vielleicht auch, dass finanzielle Sorgen dir den Schlaf rauben. Du liegst nachts wach und machst dir Gedanken, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst. Jeder Einkauf fühlt sich wie eine Belastung an und du wünschst dir nichts mehr, als dass sich die Situation irgendwie entspannt. Dass du endlich ohne Angst in die Zukunft schauen kannst. Du wünschst dir auch dafür Erlösung. Bei den drei Beispielen sucht man nach Erlösung. Ja, vielleicht auch Befreiung. Und ich weiß nicht, ob es dir manchmal auch so geht. Ob du eins von den drei Beispielen kennst oder vielleicht ein anderes, wo du dir Erlösung, Befreiung wünschst. Aber was ist das Problem bei unserem ganzen Durst nach Erlösung? Wir Menschen gehen damit nicht zu Jesus. Wir suchen die Erlösung durch Rausch oder Betäubung. Menschen, die Drogen oder Alkohol extrem konsumieren, um sich selbst zu vergessen. Oder Menschen, die sich in Videospielen, Medien oder virtuellen Welten verlieren. Hauptsache Erlösung von dieser Welt und den Problemen hier. Aber es gibt auch Menschen, die in Macht und Reichtum ihre Erfüllung und Erlösung suchen. Und so denken, die Probleme sind weg. Oder Perfektionismus als Flucht vor der eigenen Unvollkommenheit. Aber auch jemand, der sich in völliger Arbeitssucht verliert, sucht die Erlösung von den Problemen dieser Welt, wo ganz anderes als bei dem, der eigentlich so einen Durst hat, die Menschen zu erlösen, Jesus Christus. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt Jesus zu allen Menschen, also auch zu dir: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sagt Jesus dir zu. Bei all deinen Problemen, bei all deinen Sorgen, bei all deinen Gefangensein in Situationen, in denen du Erlösung brauchst, kannst du zu Jesus kommen. Er sieht dich und er weiß ganz genau, durch was du durchgehst. Und er will deine Probleme, deine Sorgen tragen. Kommen wir zum zweiten Punkt und dem zweiten Dursttyp: Durst nach der Schrift. Und dabei schauen wir auf den nächsten Satz von Vers 28, wo es heißt: Spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es wirkt doch irgendwie komisch. Sagt Jesus das jetzt nur, damit die Schrift erfüllt wird? Zum Teil schon, aber es steckt viel mehr dahinter. Denn all den Schmerzen, all dem Leiden, das Jesus durchmacht, gibt es etwas, was Jesus durch diese Zeit hindurchträgt: die Erfüllung der Schrift. Jesus kennt die Bibel bzw. das Alte Testament ganz genau. Er weiß um jede Prophetie, die über ihn ausgesprochen wurde, und sei sie noch so klein. Jesus weiß drum. Es war also sein Trost in all der schweren Zeit und in all der Finsternis seines bitteren Leidens, dass er wusste: Es ist alles vollbracht, damit die Schrift erfüllt wurde. Jesus hat sich nicht irgendwie nach seinen Gefühlen leiten lassen oder von dem, was sein Herz gesagt hat. Nein, Jesus ist dem Wort Gottes gefolgt. Dem, was Gott für ihn zum Teil auch prophezeit hat. So ist Jesus zu den Armen und Kranken gegangen, um das zu tun, was Jesaja in Kapitel 35 über ihn ausgesprochen hat. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Übrigens dann auch in Jesaja 61: Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Also hier genau das, was in meinem ersten Punkt, dem Durst nach Erlösung, drin vorkam. Und so kann man weitermachen. Jesus hat die Schmähungen derer, die ihn schmähen, auf sich genommen, aus Psalm 69. Er hat die Klagen der Propheten Wahrheit werden lassen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich, aus Micha 6. Er hat Galle zu essen bekommen und Essig zu trinken für seinen Durst, wie es in Psalm 69 prophezeit wurde. Oder auch die Leiden aus Psalm 22 und dem Gottesknechtslied in Jesaja 53. So hat Jesus in seinem Gehorsam ohne Zweifel, ohne Zorn, ohne Bitterkeit, ohne irgendeine Art von Selbstmitleid die Schrift erfüllt. Jesus hat einen Durst nach der Schrift. Er wusste sich geborgen in der Schrift. Er wusste, dass sie ihm Halt gibt, wenn er sonst keinen Halt mehr findet. Jesus hat sich also in all dem Leid und der Schmerzen am Kreuz ganz und gar auf die Schrift verlassen. Und auch hier stellt sich dabei für mich die Frage: Ja, habe ich auch so einen Durst? Gilt dieser Durst nach der Schrift auch bei mir? Zum einen ist da natürlich der Durst danach, immer mehr in der Bibel zu lesen, immer mehr von Gottes Wort zu wissen. Das ist nicht immer gleich. Manchmal, da gibt es da ja auch Zeiten, ja, da kommt man nicht so sehr zum Bibellesen, zum in Gottes Wort schauen. Aber wie ist es dann in diesen Momenten? Um ehrlich zu sein, ja, mir fällt's auch manchmal schwer. Bis ich meine Frau kennengelernt habe, ist mir wirklich schwer gefallen, in der Bibel zu lesen. mal morgens, mal abends, mal mittags, aber eine richtige Routine ist nicht reingekommen. Und dann haben wir angefangen, zusammen die Bibel zu lesen und uns immer die neuesten Erkenntnisse von dem Abschnitt zu schreiben. Und es war echt super. Als ich dann in Langenau angefangen habe, habe ich mir die Bibel immer wieder angehört. Und es war auch super. Jeden Morgen gab es eine halbe Stunde Bibel hören und dann war das aber irgendwann auch wieder vorbei. Und ich musste mir eine neue Methode einfallen lassen, wie ich immer wieder in der Bibel lese. Aber eins war in all den Jahren gleich, mein Durst nach der Schrift. Mein Durst danach, regelmäßig die Bibel zu lesen. Ja, vielleicht gar nicht unbedingt der Durst danach, jetzt in diesem Moment die Bibel zu lesen. Zum Beispiel, ja, als ich mal im Jesaja irgendwo unterwegs war, die ganzen Ankündigungen über die anderen Völker, da fällt es einem vielleicht schwer, Durst zu haben. Aber eins war trotzdem da. Der generelle Durst. Der Durst danach, in der Bibel zu lesen. Der Durst danach, Gottes Wort zu lesen und zu erkennen, was er auch mir zusagt. Und das hoffe ich und wünsche ich dir auch. Und zum anderen gilt für uns aber auch das, was Jesus durchgemacht hat. Er hat sich nicht von seinen Gefühlen, von seinem eigenen Denken und auch nicht von seinem Herzen leiten lassen, sondern von Gottes Willen. Von Gottes Willen in seinem ausgesprochenen Wort über ihn, was eben in den Vorhersagen der Propheten war. Jesus hat sich nicht von Gottes Wort abweichen lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Gemeinde, aber auch jeder von uns sich zu Herzen nehmen sollte. Denn wir sollten in unserem Glauben nicht davon abweichen, was die Bibel sagt. Die Bibel ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet ist. Paulus hat das in seinem zweiten Brief an Timotheus geschrieben. Und er schreibt hier natürlich nicht von der Bibel, sondern von den Schriften, wobei relativ klar ist, dass mit den Schriften das Alte Testament, die Evangelien und die meisten Briefe gemeint sind. Denn immerhin schreibt auch Petrus schon von den Briefen von Paulus. Also es war klar, es gab Schriften auch im Neuen Testament und die meint Paulus hier. Wir können also die Bibel, so wie wir sie jetzt haben, als von Gott eingegebenes Wort verstehen. So wie wir sie jetzt vor uns liegen haben, sollten wir die Bibel ernst nehmen und nichts von ihr abweichen. Jesus hat das auch nicht mit den Prophezeiungen gemacht, die über ihn ausgesprochen wurden. Er hat sie ernst genommen und er hat sie auch erfüllt, egal wie klein und vielleicht auch unbedeutsam sie herüberkam. Aber Jesus hat die Autorität der Bibel als Gottes Wort verstanden und nicht in Frage gestellt. In einem Buch von Hermann Bethel über die letzten Worte Jesu habe ich Folgendes gelesen. Ich möchte der Gemeinde zurufen, dass sie kein Haar breit von dem Neuen zurückweicht, mit dem die Gelehrten auf sie eindringen, sondern dass sie bei dem Wort verharrt bis an ihr Ende. Und das dürfen wir uns zu Herzen nehmen. Immer wieder gibt's Versuche, die Bibel nicht als eindeutige Instanz auszulegen, die Bibel zu verharmlosen, einige Stellen aus der Bibel rauszustreichen, Verse vielleicht ganz wegzulassen, weil sie nicht in die heutige Zeit passen oder sie nur für die damalige Zeit als wichtig zu sehen. Aber dagegen wehrt sich Hermann Bethel deutlich. Und das ist auch etwas, was den Durst nach der Schrift beinhaltet. Jesus hat auch nicht gesagt, die Prophetie war nur damals. Nein, er hat die Prophetie für sich, für seine Zeit gesehen. Und so dürfen wir die Bibel auch für unsere Zeit jetzt wahrnehmen. Und zwar komplett so, wie sie ist. Kommen wir zum letzten Teil. Und dem letzten Dursttyp, der Durst nach der Liebe. Dabei schauen wir auf das, was in Vers 29 steht. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Jesus bekam jetzt also etwas zu trinken. Mit dem Essig ist ein essiggewordener Wein gemeint. Das war damals einfach ein ganz normales Getränk für einfache Leute und daher natürlich auch für die Soldaten. Es war das, was die Soldaten eben hatten und was sie ihm dann auch gegeben haben. Und Jesus, er hat es zugelassen. Er hat von denen, die ihn gekreuzigt haben, ausgelacht haben, verhöhnt haben, geschlagen haben, angespuckt haben, etwas zu trinken genommen. Und es ist wirklich großartig, finde ich. Es ist kein Zorn in ihm. Es ist keine Verachtung in ihm. Es ist eben Liebe in ihm. Die Liebe zu allen Menschen. Die Liebe zu den Jüngern auf jeden Fall. Die Liebe zu seiner Mutter, wie in dem letzten Wort von Jesus gesagt wird, indem er seine Mutter dem Johannes anbefiehlt und andersrum. Aber, und ich finde, das ist das Allerwichtigste und Schönste, Jesus hat auch die Liebe zu seinen Feinden. Als er in der Bergpredigt gesagt hat, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, hätte man sich denken können, ja, was weiß der denn schon? Hat er das jemals gemacht? Aber genau hier am Kreuz merkt man, dass Jesus das wirklich gemacht hat. Jesus nimmt den Schluck Essig von seinen Feinden. Er hat Liebe für seine Feinde. Auch am Kreuz hat er wirklich einen Durst nach Liebe. Und ich habe ja eben den Satz aus Jesaja 35 vorgelesen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Auch daran kann man erkennen, dass Jesus alle Menschen liebt. Er ist zu den Blinden, zu den Tauben, zu den Lahmen, ja und auch zu den Bettlern gegangen. Er hat sich zu ihnen begeben. Er hat sie geliebt, er hat ihnen geholfen. Und dann sogar noch viel mehr. Er hat für die, die ihn gekreuzigt haben, zu Gott gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für eine Liebe, was für ein Durst nach Liebe allen Menschen gegenüber. Und auch hier kann ich mir wieder die Frage stellen, ja, hab ich auch so einen Durst? Gilt dieser Durst nach der Liebe bei mir auch? Liebe gegenüber Menschen, die ich mag, ja, das ist einfach. Nett sein zu Menschen, die gut zu mir sind, ja, das ist einfach, das bekomme ich hin. Aber was ist denn mit den Menschen, die nicht nett zu mir sind? Mit den Menschen, die mir wirklich auf die Nerven gehen. Mit den Menschen, die irgendwie meine Feinde sind. Vielleicht hast du einen Kollegen, der ständig deine Vorschläge schlecht macht. Egal, wie gut du dich vorbereitest, er findet immer ein Haar in der Suppe. Seine Kritik ist selten konstruktiv, sondern wirkt herablassend und abwertend. Jedes Mal, wenn du ihn siehst, merkst du eine innere Anspannung in dir. Oder eine Situation, in der bei einer Gruppenarbeit ein Mitschüler oder ein Kollege dich ständig hängen lässt. Er macht kaum etwas. Er verlässt sich darauf, dass du eigentlich auch alles erledigst, weil du ja so sorgfältig bist. Und meldet sich oft kurz vor Abgabetermin einfach nicht mehr. Du fühlst dich ganz ausgenutzt und frustriert, weil er nicht seinen Teil der Verantwortung übernimmt. Oder vielleicht auch eine ein bisschen heftigere Situation. Eine Person, die dir in einem Wettbewerb oder einer Konkurrenzsituation absichtlich Steine in den Weg legt. Sie sabotiert deine Arbeit, stiehlt deine Ideen und stellt dich vor anderen als inkompetent dar. Ihr Ziel ist es, dich auszustechen und selber besser dazustehen als du, egal wie unfair es ist. Es sind Situationen, in denen man den Menschen nicht wirklich begegnen will. In denen man eigentlich einen weiten Umweg um sie laufen will. Und wie war es für Jesus? Von den Menschen, die ihn gekreuzigt haben, hat er etwas zu trinken genommen. Das sollte uns doch zu denken geben, dass wir versuchen, den Menschen mit Respekt und Liebe zu begegnen. Vielleicht fühlt der kritische Kollege sich selbst unsicher und versucht durch Kritik Kontrolle zu gewinnen. Anstatt auf Konfrontation zu gehen, versuche Verständnis zu zeigen. Hey, ich merke, dass es manchmal schwierig zwischen uns ist. Wenn du drüber reden möchtest, ich bin da. Oder zu dem unzuverlässigen Gruppenpartner kann man sagen, ich verstehe, dass du vielleicht gerade viel um die Ohren hast, ist in Ordnung. Ich möchte aber, dass wir beide unseren Teil der Aufgabe machen. Lass uns besprechen, wie wir das gut aufteilen können zwischen uns. Und über den manipulierenden Rivalen könntest du denken, anstatt dich in der Konkurrenz zu verlieren, ich lasse los, was war. Ich lasse ihn los, ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Seine Unsicherheit ist nicht mein Problem. Ja, das klingt alles so einfach und irgendwie auch etwas plump. Aber es kann helfen, in erster Linie uns selber. Denn wenn wir immer wieder jemandem etwas hinterhertragen, dann tragen wir die Lasten, nicht der, dem wir es hinterhertragen. Nächstenliebe ist also auch eine gute Sache uns gegenüber, dass wir Dinge loslassen können und dass wir so dann auch befreit davon werden. Dieses unscheinbare Wort, mich dürstet, hat doch so viel Bedeutung, auch für uns heute. Es hat so viel Inhalt, den wir uns wirklich zu Herzen nehmen können. Zum einen ist da der Durst nach Erlösung. Ich denke, dass jeder Mensch mal an den Punkt kommt, wo er Befreiung, wo er Erlösung, wo er einfach Frieden von etwas möchte. Und Jesus kann das geben. Das sagt er dir zu. Er kann dich erlösen. Hier auf der Erde, aber natürlich auch von unseren Sünden, von unseren Fehlern, die wir gemacht haben. Das habe ich gar nicht angesprochen. Kommt aber natürlich auch. Dann ist da zweitens der Durst nach der Schrift. Jesus hatte diesen Durst. Er wollte unbedingt das machen, was Gott den Propheten gesagt hat. Was also Gottes Wort ist. Ein Durst, den wir auch haben können. Ein Verlangen nach der Schrift. Dass wir danach lesen. Dass wir schauen, was Gottes Wille ist. Dass wir den auch ernst nehmen. Dass wir uns nicht eigene Wege ausdenken, so wie es uns passt oder so wie es mein Herz irgendwie sagt. Nein, dass wir Gottes Wort ernst nehmen. Und dann ist da noch der dritte Durst. Der Durst nach der Liebe. Jesus hat das wirklich vorgemacht, was es bedeutet, alle Menschen, ja und auch seine Feinde zu lieben. Und das können wir nachmachen. Das können wir auch machen, denn dann lassen wir die Lasten los, die wir ansonsten mitschleppen, den anderen hinterher schleppen, hinterher tragen und die uns viel mehr belasten als alle anderen Personen. Und ich hoffe, dass alle drei Dursttypen bei euch gut und voll da sind und ihr so in allen drei Dursttypen wirklich Jesus als Vorbild nehmen könnt, denn er hat's verstanden, er hatte diese drei Dursttypen. Den Durst nach Erlösung, den Durst nach der Schrift und den Durst nach der Liebe. Amen. Ich würde gern beten. Herr Jesus, hab du Dank, dass du uns ja auch durch ein so unscheinbares Wort wie mich dürstet viel zu uns zu sagen hast. Hab du Dank, dass du uns da so ein Vorbild bist in diesen drei verschiedenen Dursttypen. Hab du Dank, dass du Erlösung für uns bringen willst. Dass du unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte auf dich nehmen willst. Hilf du uns, dass wir die auch immer wieder auf dich werfen können. Dass wir dabei auf dich schauen. Und dass wir so unseren Durst nach Erlösung bei dir stillen und nicht irgendwo anderes. Hab du Dank, dass du auch einen Durst nach der Schrift hattest. die Schrift zu erfüllen, das, was Gott in seinem Wort auch über dich ausgesagt hat, Herr Jesus. Helf du uns, dass wir immer wieder in dein Wort schauen, dass wir auch einen Durst nach der Schrift bekommen, einen Durst nach dem, was da ja von dir, Gott, offenbart wurde. Und hab du Dank, dass du uns so ein Vorbild bist im Durst nach der Liebe, in der Nächstenliebe. Helf du uns, Herr Jesus, dass wir diesen Durst nach Liebe nicht nur bei unseren Freunden und Verwandten bekommen, sondern dass wir ihn auch bei unseren Feinden bekommen. Bei den Menschen, wo wir am liebsten einfach weglaufen würden. Dass wir auch sie lieben. Dass wir auch bei ihnen da sind. Dass wir auch auf sie schauen. Schenkt uns immer wieder, dass wir da auch die Lasten loslassen können. Dass wir vergeben können. Herr Jesus, sei du bei uns. Und helf uns bei allen drei Dursttypen. Amen. Und dann singen wir noch gemeinsam das Lied Jesus, mein gemeinsames Vater, unser beten. Und ihr dürft gern dazu aufstehen, wenn es euch möglich ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Und wir singen gemeinsam noch.